Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wieder zurück mal im Studio und nicht auf dem Weg von einem Finalspiel. Die Carolina Hurricanes, die haben ihre Parade schon geplant und werden durch Raleigh ziehen mit dem Stanley Cup. Das sei ihnen auch gegönnt, hochverdient die Meisterschaft gefeiert in dieser Saison. Und für mich heißt das Ganze erstmal ein Stück weit aufarbeiten und euch die Neuigkeiten der letzten Monate nahebringen, die nichts mit den Playoffs zu tun hatten. Und genau das Ganze werde ich machen. Ich werde versuchen, das so ein bisschen auch zu bündeln. Heute geht es tatsächlich nur um einen Verein, weil es da so viele Neuigkeiten gab drumherum, dass ich fand, dass man da eine Sendung machen kann. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich in Blöcke einteilen, was Trainer, was General Manager, was Verträge, was Trades betrifft, wie gesagt, ausgenommen dann das Team, was wir hier heute besprechen. Und das Ganze wird auch noch beinhalten in den nächsten Tagen eine Folge über die Awards. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der NHL Draft. Auch das wird ein Thema sein in den Folgen, weil es wahrscheinlich auch drumherum noch weitere Tauschgeschäfte geben wird. Also seid gespannt auf mehrere Ausgaben Sport Passion Podcast in den nächsten 7 bis 10, 12, 14 Tagen. Denn tatsächlich ist es so, dass ja dann auch die Free Agency beginnt, also mit dem 1. Juli neue Verträge abgeschlossen werden können. Auch das normalerweise ein großes Thema. Ich sage normalerweise, weil die Free Agent Class 2026 nicht so besonders toll ist. Heute bekommen wir auch noch einen, der eben kein Free Agent geworden ist, sondern der dann einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Das ist nicht ganz so hochkarätig wie in den letzten Jahren vielleicht, aber es kann ja drumherum auch weitere Trades geben. Also von daher denke ich, es ist jede Menge los in der NHL. Kaum Zeit zum Durchschnaufen. Ich habe mir die allerdings in den letzten Tagen genommen. Also seht mir das so ein Stück weit nach. Die Finalserie war dann doch anstrengend. Sie war toll, unfassbar toll, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir persönlich auch einfach gefallen. Es waren tolle Spiele, es war toll, das Ganze zu kommentieren. Und an der Stelle übrigens mal ein Hinweis. Ich habe das Ganze leider, muss ich sagen, zu spät mitbekommen. Wenn ihr auf YouTube euch die Highlights der Finalspiele anschauen wollt, nochmal, dann gibt es da die Möglichkeit, das Ganze auch auf Deutsch zu machen. Und zwar gibt es bei NHL Europe die Möglichkeit Choose Your Highlights. Und da ist es tatsächlich so, dass man die deutsche Tonspur auswählen kann. Und Choose Your Own Broadcast heißt das Ganze. Und wenn man Choose Your Own Broadcast auswählt, dann gibt es da auch die Möglichkeit, die Tonspur einzustellen und da kann man die deutsche nehmen und die deutsche Tonspur, das war tatsächlich dann, muss ich sagen, in dem Fall die Schweizer Tonspur und ich mache das Ganze mal nebenher so ein bisschen hier an und auf lauter, da könnt ihr tatsächlich meinem Kommentar lauschen. Das war hier tatsächlich aus Spiel Nummer 5, Pavel Dorofeev. Mit dem 1:0 damals ist ja schon lange, lange her für die Vegas Golden Knights. Also wenn ihr Bock habt, euch das Ganze mal anzuhören, auch mal reinzuhören, wie ich das Ganze dann mache, ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was dann da über die Spiele gelaufen ist. Aber ich fand es schon mal sehr schön, dass die Kollegen von NHL Europe da eben unsere Tonspur ausgewählt haben für die Highlights. Und wer möchte eben, kann sich das Ganze noch anhören. Dann gibt es von mir noch einen Hinweis. Ihr habt ja immer auch im Outro fleißig von mir die Anleitung, wie ihr dem Podcast helfen könnt, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Viele von euch haben das auch in den letzten Jahren schon gemacht. Es gibt sogar noch ein paar, die ich nachreichen muss. Ich versuche das mal in der nächsten Folge zu machen. Aber ich kann jetzt schon ankündigen, ich werde ein kleines Crowdfunding aufsetzen. Bei Startnext ist das Ganze die Plattform. Und zwar geht es bei dem Crowdfunding um die Global Series Termine in Europa. Also zum einen natürlich in Helsinki und dann eben auch den in Deutschland, in Düsseldorf. Das sind natürlich für mich eben auch Kosten und einen Aufwand, den ich gerne betreibe. Aber da wäre es natürlich auch schön, wenn da ein bisschen Unterstützung da ist. Und dafür werde ich ein Crowdfunding aufsetzen. Das wird die nächsten Tage live gehen und dann werde ich es auch ins Outro mit einbauen und eben dann auch nochmal, glaube ich, zu Beginn der ein oder anderen Sendung einen Hinweis darauf geben. Ich werde mir noch überlegen, ob ich da in irgendeiner Form auch noch was Neues mit dazu machen kann, dass ich natürlich die von euch, die da unterstützen, mit belohnen kann. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, da muss ich mal schauen, ob die Kollegen von Bissl Hockey da auch was auf die Beine stellen, dass es vielleicht in Düsseldorf auch eine Veranstaltung gibt. Es ist ja so, dass die Spiele am Freitag und Sonntag stattfinden. Am Samstag wäre also ein bisschen Zeit. Jetzt muss man eben immer sehen, inwieweit man dann da auch eine Lokation findet, um vielleicht auch eine kleine Runde einfach Eishockey-Fans, Eishockey-Talk da zu machen. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Das Projekt Startnext, das wird jetzt die nächsten Tage anlaufen. Wie gesagt, alle Infos dazu wird es dann hier an dieser Stelle auch geben. Und da könnt ihr dann eben den Podcast mit unterstützen. So, jetzt habe ich lange geredet, schon wieder über 6 Minuten. Und jetzt gibt es natürlich die Auflösung, um welche Mannschaft es denn heute geht. Und ich glaube, ihr könnt euch das so ein Stück weit auch denken. Denn neben der Action in den Playoffs, neben den Spielen, neben den Serien, gab es ein Team, was die Schlagzeilen bestimmt hat. Das ist oft so, weil es das Team ist mit dem größten Markt außerhalb der USA, sage ich jetzt mal so. Vielleicht auch der größte Markt, was Eishockey betrifft, in ganz Nordamerika. Es geht natürlich um die Toronto Maple Leafs, die sehr, sehr viele Veränderungen durchgemacht haben in dieser Offseason. Und ich hoffe, dass ich da alles zusammengetragen habe. Versuche euch jetzt mal, wie gesagt, in dieser heutigen Ausgabe kompakt einen Überblick zu geben, was ist bei den Leafs passiert. Immer kurze Einschätzungen von mir mit dazu. Und damit steigen wir ein. Tales from Toronto, die Toronto Maple Leafs in der Offseason, muss man für die Leafs sagen, zwischen den Seasons 25-26 und 26-27. So wie bei den Serien und bei den Finalspielen auch, hole ich euch ein Stück weit ab. Kleine Vorgeschichte. Die Toronto Maple Leafs haben am 31. März Brad Treliving, den bisherigen General Manager, gefeuert und haben ihn nach 3 Jahren in Toronto dann eben entlassen, waren also ab dem Zeitpunkt ohne General Manager. Wenn ihr euch da nochmal auf den aktuellen Stand, zumindest meiner Meinung zu der Aktion und dem Drumherum, bringen wollt, das ist Folge 656 News, NHL News mit Toronto ohne Kurs, Leafs vs. Gudas und Torts Debüt. Also da ging es dann natürlich auch noch um die Geschichte um Austin Matthews, das auch aus dieser Zeit heraus, Austin Matthews verletzt von Radko Gudas. Da gab es die Diskussion, das Team hat nicht so reagiert, wie das Team hätte reagieren müssen und so weiter und so weiter. Also da schon extreme Unruhe, die Maple Leafs mit einer sehr, sehr schlechten Saison in der letzten Spielzeit. Sie waren deutlich schlechter als im Vorjahr. 32 Siege waren es nur, von 108 auf 78 Punkte abgestürzt. 30 weniger waren das und das war die größte Reduzierung, was Punkte betrifft, in der Geschichte der Toronto Maple Leafs von einem Jahr zum anderen, also von der Vorsaison jetzt eben zur letzten Spielzeit. Das war schon sehr, sehr enttäuschend. Also Brad Treliving zu dem Zeitpunkt entlassen. Und dann gab es auch während der Playoffs immer wieder Gerüchte. Wer könnte es denn werden? Wer könnte denn der General Manager der Toronto Maple Leafs werden? Da waren Namen wie Doug Armstrong im Gespräch und es wurde so ein bisschen auch der Eindruck erweckt, auf jeden Fall wird es eine größere Lösung werden. Dann gab es immer mal wieder auch den Namen Mats Sandin, der mit reingeschmissen wurde, der in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen sollte bei den Toronto Maple Leafs. Und letzten Endes war es dann so, dass sie am 3. Mai verkündet haben, dass John Chajka der General Manager wird und Mats Sandin, ich spreche ihn jetzt einfach mal Englisch aus, Mats Sandin der Senior Executive Advisor of Hockey Operations, also John Chaika, General Manager of Hockey Operations, und Matt Sundin, Senior Executive Advisor of Hockey Operations. Das also die beiden Personalien, die die Maple Leafs besetzt haben. Und der bekanntere Name sicherlich natürlich Sundin, der lange Jahre NHL-Spieler war, der lange Jahre bei den Toronto Maple Leafs gespielt hat, der bei den Toronto Maple Leafs auch Mannschaftskapitän war, der diverse Rekorde gehalten hat in der Geschichte der Toronto Maple Leafs. Einige hält er noch, aber einige sind auch zum Beispiel von einem Austin Matthews gebrochen worden. Also absolute Legende bei den Toronto Maple Leafs. Und jemand, der allerdings bisher, außer bei den Aktivitäten quasi, die er auf dem Eis hatte, nicht in irgendeiner Form als offizieller in Erscheinung getreten ist. Er war bei einem World Cup für Schweden mal Team Consultant bei Zweien. Und ja, ansonsten aber weder irgendwo Assistant General Manager gewesen, noch irgendetwas anderes. Und es war ja tatsächlich auch so, als die NHL zur Global Series in Stockholm war, da war Sundin da auch mit dabei, lebte also in Schweden. Natürlich, klar, die Maple Leafs, die Verbindung war da, war eben auch jemand, der dann da befragt wurde. Ich habe da ja auch ein kleines Interview mit ihm geführt. Sehr, sehr nett, sehr, sehr höflich. Und ja, auf jeden Fall schon mal jemand, der weiß, wie in Toronto die Fans ticken, wie die Medien dort arbeiten. Aber natürlich muss man auch sagen, jemand, der jetzt in den letzten Jahren nicht irgendwo aktiv im Business war. Er war nicht in Nordamerika. Er war auch in Europa nicht in irgendeiner Form im Scouting oder so etwas Ähnliches. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, okay, da ist in irgendeiner Form etwas, wo er schon in so einer Position Erfahrung hätte. So, also das erstmal als Rahmenbedingung bei ihm. Was er natürlich mitbringt, klar, muss ich sagen, natürlich die Erfahrung als Spieler. Also der weiß, wie es in der Kabine zugeht, der weiß, wie sich die Spieler fühlen, wenn Trade-Gerüchte da sind, wie die Routinen sind und so weiter und so weiter. Also alles um das Spiel in der NHL, klar, da kennt sich Sundin sehr, sehr gut aus. Dann gibt es da die zweite Personalie, John Chaika. Und der ist jemand, der noch nicht wirklich alt ist. Also einer der jüngsten immer noch General Manager in der NHL. 37 Jahre, 89 geboren, aus Kanada, aus Jordan, Ontario in Kanada. Aber Chaika hat schon eine ziemlich lange Historie. Der ist 2015 als 25-jähriger Assistant General Manager geworden und als 26-jähriger 2026 der Nachfolger von Don Maloney geworden. Jüngster General Manager in der NHL, ich weiß nicht, ob in der NHL-Geschichte, aber auf jeden Fall sehr, sehr jung. Und er hat eben, ja, die Coyotes begleitet über die Jahre bis 2020, bis zum Sommer 2020, um genau zu sein. Es gab dazwischen dann auch einen Besitzerwechsel, also Alex Morello, der hat den Club gekauft 2019. Den kennt ihr auch noch aus der Geschichte, dass die Coyotes wieder gegangen sind. Da will ich gar nicht jetzt auf alles eingehen, aber die beiden waren sich wohl nicht so ganz einig über den Kurs, den die Arizona Coyotes einschlagen sollten. Und es war dann auch noch so, dass rauskam irgendwann, und zwar war das allerdings, nachdem Chaika zurückgetreten war. Fangen wir erstmal. Chaika ist zurückgetreten kurz bevor, beziehungsweise während die Arizona Coyotes auf dem Weg waren in die Bubble nach Edmonton. Auch das fühlt sich Jahrzehnte her an, aber es war ja so, während der ersten Covid-Saison NHL abgebrochen, dann ging es irgendwann weiter, dann hat man sich entschieden, in Toronto und in Edmonton eine Bubble zu machen, und in dieser Bubble, wo die Spieler isoliert waren, wo das Management isoliert war, da wäre auch John Chaika gewesen, und Chaika hat sich dann eben dagegen entschieden, dorthin zu gehen. Das Team hat dann auch eine Pressemitteilung rausgeschickt, die jetzt nicht so wirklich freundlich war, also dass sie sehr enttäuscht waren von der Entscheidung, von dem Zeitpunkt, während die Coyotes sich vorbereitet haben, eben in dieses Hub in Edmonton zu gehen, dass er dort eben ja, im Prinzip aufgegeben hat, obwohl es ein tolles Team war, ein starkes Team und so weiter. Wie erfolgreich die dann waren, haben wir ja gesehen. Aber davon mal abgesehen, war natürlich das etwas, wo man sagen muss, okay, keine besonders gute Entscheidung, beziehungsweise nach außen hin keine besonders gute Entscheidung. Steve Sullivan war übrigens damals der Nachfolger als General Manager. Und Schalke hat dann selber eben ein relativ positives Statement noch rausgegeben zu dem Zeitpunkt, hat sich auch bedankt, hat gesagt, das waren ganz tolle 4 Jahre bei den Coyotes, aber er hat eben jetzt die Entscheidung getroffen und wünscht halt Steve Sullivan dann alles Gute. Das war im Juli 2020. Im August 2020 wurden die Arizona Coyotes noch bestraft, weil sie unerlaubterweise sich Prospects angeschaut haben, also weil sie quasi Trainings und Scoutings durchgeführt haben, die nicht durchgeführt werden durften. Da gibt es ganz strenge Regeln, jetzt auch wichtig vorm NHL-Draft, wie die Teams Spieler testen dürfen. Da gibt es offizielle Scouting-Combines und so weiter. Und da ist das möglich. Man darf nicht eben selber irgendwelche Spieler einladen und die dann testen. Das haben sie wohl gemacht und dementsprechend mussten sie dann einen Zweitrunden- und einen Erstrunden-Pick abgeben. Also schon sehr, sehr harte Strafen dafür, dass eben das Team dagegen verstoßen hat. Das war allerdings, nachdem Chaika rausgegangen ist aus der Franchise und seinen Rücktritt erklärt hatte. So, dann gab es auch zu dem Zeitpunkt Gerüchte, dass er irgendwie nach New Jersey gehen könnte, dass er dort General Manager von den Devils und auch von den New Jersey Nets werden könnte. Da wurde dann nichts draus und Chaika war die letzten 6 Jahre, ja im Prinzip so ein bisschen auch von der Bildfläche verschwunden, hat wohl nicht so besonders viel gemacht und es gibt auch sehr unterschiedliche Meinungen darüber, was er geleistet hat in Arizona. Da gibt es zum Beispiel die eine Geschichte, die hat Steve Simmons erzählt, dass ihm jemand berichtet hätte, das sind jetzt alles so Gerüchte, dass Schalke 6 Laptops in seinem Büro hatte und wenn man reingekommen ist, dann war auf 5 der Laptops quasi ein Screenshot von irgendeinem Analytics-Tool. Da lief gar nichts drauf und nur auf dem 6. konnte man wirklich arbeiten. Also dass es so ein bisschen ein kleiner Blender war, dass er sich größer gemacht hat, als er eigentlich war. Was bekannt ist, dass Schalke sehr, sehr viel auch im Bereich Analytics gemacht hat und dass er im Bereich Analytics auch sehr viel versucht hat, das einzubringen in seine Teams. Steve Simmons von der Toronto Sun, der hat dann auch in der Pressekonferenz, als Sandin und Chaika vorgestellt wurden, mit einer Frage oder mit einem Fragenblock, nenne ich es jetzt mal, für Aufregung gesorgt. Er hat gesagt, in den letzten 3 oder 4 Tagen habe ich mich mit über 20 Leuten, die in der National Hockey League arbeiten, unterhalten. Da waren prominente Namen dabei, die alle hier im Raum kennen würden. Und von den 20 hat einer John Chaika unterstützt und hat einer die Verpflichtung von Chaika unterstützt. Die anderen 19 haben sehr klar gesagt, dass er ein Lügner ist, dass er ein Verkäufer ist, dass er sich eben verkaufen kann und so weiter. Und hat dann eben Keith Pelley, den Chef der Toronto Maple Leafs, gefragt, wie denn die Maple Leafs auf die Entscheidung gekommen sind, Chaika zu nehmen, obwohl ja das Feedback, was Simmons bekommen hat, sehr, sehr negativ war. Dann hat eben Pelley einfach darauf geantwortet, dann haben wir uns wohl mit unterschiedlichen Leuten unterhalten und eben gesagt, wir haben das gemacht, was wir machen müssen und wir haben unsere Schuldigkeit getan, wir haben unseren Prozess sehr, sehr genau gemacht und sind dann eben zur Entscheidung gekommen, dass Chaika der General Manager für die Toronto Maple Leafs sein soll. Und jetzt kann man natürlich, wie in allen Punkten oder in vielen Punkten, die heute jetzt kommen in dieser Folge über die Leafs, da einfach geteilter Meinung sein. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht, dass sie ihn genommen haben. Ich habe echt gedacht, dass die Maple Leafs jemanden nehmen, der mehr Erfahrung hat. Und ich hätte auch gedacht, dass sie in der Kombination nach mehr Erfahrung suchen. Jetzt kann man sagen, zwischendrin gab es ja auch so ein bisschen die Gerüchte, dass Sandin so ein bisschen eine beratende Funktion hat und dass er jemand ist, der dann unterstützt, der auch von außen als Ratgeber hilft. Das wäre sicherlich etwas gewesen, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen konnte, aber tatsächlich ist es so gewesen, er hat jetzt eine prominentere Rolle. Es soll wohl so sein, dass Chaika das letzte Wort hat, wenn es Entscheidungsprozesse gibt, aber auch das wird sich dann eben zeigen, wenn Sandin sagt, aus seiner Eishockey-Sicht wäre der Spieler gut, wenn Chaika sagt, aus seiner Analytics-Sicht, sage ich jetzt mal, wäre vielleicht ein anderer Spieler besser, dann wird das ein interessantes Thema werden. Man kann den Maple Leafs aber auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie jetzt immer nur alte Seilschaften verpflichten, sondern sie haben einen neuen General Manager geholt, jemanden, der relativ frisch ist, der Gepäck mitbringt, gar keine Frage, der immer noch sehr, sehr jung ist und jemand, wo sie einfach das Risiko in Kauf nehmen müssen, sobald da was schief geht, wird es ihnen um die Ohren fliegen und es wird zu riesigen Medienstürmen kommen. Also das, da kann man sich schon sicher sein, wenn es einen Trade gibt, wenn es eine Verpflichtung gibt, die keinen Sinn macht und die dann eben auch von den Fans und von den Medien so gesehen wird in Toronto, dann wird es da richtig Probleme geben. Das Ganze geht schon los, wenn man zum Beispiel dann auch über den Draft nachdenkt, da komme ich gleich zu. Und ja, dieses Risiko gehen die Toronto Maple Leafs. Wie gesagt, es gibt viele Dinge, die man negativ sehen kann bei den Punkten, die ich heute anspreche. Man muss aber eben auch anerkennen, dass es einfach mal ein etwas anderer Weg wieder ist. Kyle Dubas war auch nicht die einfachste Entscheidung. Es war sicherlich keine überragende Phase, wo er bei den Maple Leafs war, aber ob das dann immer am General Manager gelegen hat, gut, ist auch eben, ne, es sind viele, viele Punkte, die zum Erfolg beitragen und Chajka hat nicht den besten Ruf. Trotzdem haben sich die Leafs für ihn entschieden. Ich kann, wie gesagt, diese Kombi nicht so ganz nachvollziehen, weil da für mich Sandin einfach zu weit weg war von Nordamerika. Also da bin ich eher gespannt, inwieweit der überhaupt irgendeine Art von Mehrwert bringen kann. Wäre es da vielleicht nicht besser gewesen, jemanden zu nehmen, der wirklich Erfahrung hat, der auch in Nordamerika die letzten Jahre war? Da habe ich eher so ein bisschen den Punkt, dass man sagen kann, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr Kritik üben. Dass er vielleicht, gar keine Frage, auch gut ist, um die Fans wieder so ein bisschen zu versöhnen, um die Fans mit ranzubringen und dass man gegenüber ihm weniger kritisch eingestimmt sein wird als gegenüber Chajka, das ist richtig. Aber ob er dann immer den Sündenbock spielen wird, weiß ich auch nicht, ob er dann dazu bereit ist und ob das so die Rolle ist, die er sich da vorgestellt hat. Auf jeden Fall war es so, dass die Stimmung rund um die Toronto Maple Leafs überhaupt nicht gut war. Die Fans waren enttäuscht, die haben die Auswahl vor allem dann von Chajka nicht verstanden und die diversen Podcast-Talker-Experten haben sich da so ein bisschen das Maul auch zerrissen. Und in diesen gesamten Themenkomplex hinein, also 3.5. war die Verkündung, dann gab es die PK, kam am 6.5. die Draft Lottery. Und in der Draft Lottery, das wisst ihr ja, wird festgelegt, wer denn den ersten Draft Pick bekommt im NHL Draft. Unter anderem natürlich auch die andere Reihenfolge, aber in dem Fall auch sehr, sehr wichtig, wer denn den ersten Draft Pick bekommt. Und tatsächlich waren es dann ausgerechnet die Toronto Maple Leafs, die den ersten Draft-Pick im Draft 2026 bekommen hatten. 8,5% war die Chance, die fünftbeste Chance, also fünftschlechteste Bilanz in der NHL. Und es war das dritte Mal, dass die Toronto Maple Leafs das Recht hatten, an Nummer 1 zu picken. Und da mache ich jetzt mal eine Trivia-Question draus. Welche beiden anderen Nummer 1-Picks hatten die Toronto Maple Leafs in der Geschichte? Da wisst ihr einen, würde ich mal sagen, garantiert und der andere ist auch zumindest im Rahmen dessen, was dort von euch erkannt werden kann. Ich glaube, da wird auch der ein oder andere Bescheid wissen. Ich hoffe, dass ich am Ende der Folge dran denke, das Ganze dann eben entsprechend aufzulösen und euch dann zu sagen, wer diese beiden Draft-Picks waren, die Nummer 1-Picks vor diesem Draft 2026 von den Toronto Maple Leafs. Tatsächlich noch ein bisschen was zur Reihenfolge. Die Reihenfolge ist so, dass die Maple Leafs an 1 picken werden, an 2 die San Jose Sharks, an 3 sind es die Vancouver Canucks. An der 4. Position sind es die Chicago Blackhawks, die New York Rangers an 5, Calgary Flames an 6, an 7 die Seattle Kraken. 8 die Winnipeg Jets, 9 die Florida Panthers und 10 die Nashville Predators. Und die anderen könnt ihr ja den diversen Seiten entnehmen. Da wollte ich euch jetzt nicht noch alle anderen hier mitteilen. Also das ist die Top 10 und ganz, ganz wichtig, an 1 sind die Toronto Maple Leafs, die die Chance haben, eben dann zum Beispiel einen Gavin McKenna auszuwählen, der derjenige ist, den man vielleicht als besten Skater aktuell sehen könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es Ivar Stenberg aus Schweden. Habe ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt. Habe ich in der Svenska Hockeyliga mitgesehen. Also das wäre auch eine zweite Möglichkeit und so weiter. Gibt es noch ein paar andere Spieler. Also das wird in der Nacht von Freitag auf Samstag dann passieren. Da haben die Maple Leafs den Nummer 1 Pick. Das also erstmal richtig, richtig gute Neuigkeiten nach diesem Tohubabohu und dem Chaos so ein bisschen rund um den neuen General Manager und den President da an der Stelle, den, Senior Executive Advisor ist gar nicht President of Hockey Operations. Auch das gab es noch die Diskussion, warum denn dann diese Position nicht so richtig und so weiter und so weiter. Gut, okay. Da wieder positive Nachrichten von den Toronto Maple Leafs. Es gab natürlich auch die Fragen zur Trainerposition, zu Craig Berube, der natürlich auch diese Saison gecoacht hatte, die nicht so besonders gut gelaufen war für die Toronto Maple Leafs. Und da gab es dann erstmal die Antwort, dass man sich mit ihm unterhalten hat, dass man da eigentlich erstmal sagt, ist ein guter Coach, ist jemand, der auch die lange Jahre, Jahrzehnte in der NHL ist, der einen Stanley Cup gewonnen hat, erfahren ist, jemand, der gute Führungsperson ist und ja, so ein richtiges Bekenntnis gab es nicht. Und ungefähr zwei Wochen, nachdem dann der General Manager verkündet wurde, am 13.05. war es so, dass die Toronto Maple Leafs Greg Berube gefeuert haben und entlassen haben. Berube hat zwei Saisons gehabt bei den Maple Leafs, eine mit 108 Punkten, die andere mit 78. Insgesamt eine Bilanz von 84, 62 und 18. Sie haben die Playoffs einmal erreicht. Da gab es den Sieg gegen die Senators und dann in sieben Partien die Niederlage gegen die Florida Panthers, wo vor allem die Spiele 5 und 7 zu Hause in Toronto sehr, sehr schlecht waren und auch zu viel Kritik an Berube geführt haben. Den würde ich nicht hauptverantwortlich dafür machen, wie die Saison gelaufen ist. Da gab es sicherlich viele Faktoren dafür, aber trotzdem ist es natürlich so gewesen, dass es eher enttäuschend war, was dort gelaufen ist in den beiden Jahren. Und das schon für mich eher eine konsequente Entscheidung. Und wenn man dann auch sagt, man macht jetzt klar Schiff, man hat einen neuen General Manager, dann darf der sich im Normalfall auch seinen Coach aussuchen. Das also schon mal eingeleitet, ein Trainerwechsel. Das am 13.05. Am 25.05. und in den Tagen danach kam raus, dass Max Domi eine Operation am Rücken gehabt hat und dass die nicht so verlaufen ist, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Da war es wohl so, dass er in den Tagen nach dieser OP nicht laufen konnte. Und es war dann tatsächlich auch wieder so, er hat sich wohl einen Arzt ausgesucht, den nicht unbedingt das Team ausgewählt hätte. Es war aber in gemeinsamem Einvernehmen. Also es war jetzt nicht so ähnlich wie damals bei Jack Eichel, dass das Team damit nicht einverstanden war. Deswegen wollte der dann auch zu den Vegas Golden Knights und hat sich dann erst operieren lassen, als er bei den Golden Knights war. In diesem Fall war es so, dass Max Domi das Ganze mit Einverständnis des Teams gemacht hat. Das hat aber nicht hundertprozentig funktioniert. Und im Moment ist nicht ganz klar, man wird sich Anfang der Saison oder Anfang des Training Camps anschauen, wie denn der Zustand von Max Domi überhaupt ist und wie er denn spielen kann. Der hatte 36 Punkte im letzten Jahr, 80 Spiele gemacht. War sicherlich nicht so, wie man das auch erhofft hatte. Er ist jemand, der immer mal wieder trifft, der auch so Momente hat. Ich glaube, in den Playoffs gegen Ottawa zum Beispiel, letztes Jahr war es ganz gut, aber einfach nicht konstant genug, nicht qualitativ hoch genug, was er da auf dem Eis zeigt. Also eher durchwachsen, würde ich mal sagen, so das Resümee, was Max Domi betrifft. Interessanterweise, Chajka und Domi kennen sich aus einer gemeinsamen Vergangenheit. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zur Verpflichtung des General Managers, auch das ist eine Kritik gewesen. Die Maple Leafs haben eine Firma engagiert und diese Firma, die sollte eine Suche durchführen für einen General Manager. Nun gibt es aber auch Klienten, die diese Firma hat. Und da hat man dann gesagt, naja, das ist ja ein Interessenskonflikt. Also wenn ihr jemanden beauftragt, der eine offene Suche machen soll für eine General Manager Position, aber diese Firma betreut diverse ehemalige General Manager und Personen, die gerne General Manager wären, dann ist es natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass dann da auch jemand aus deren Kundenkreis rauskommt und nicht einfach jemand, den man vielleicht genommen hätte, wenn man wirklich die bestgeeignetste Person ausgewählt hätte. Also das ist natürlich auch eine Kritik Und da war dann wieder so ein bisschen diese Beziehung Domi, Max Domi zu eben dann entsprechend da Chaika wieder ein Punkt, der auch für Kritik gesorgt hat. Gut, nachdem die Neuigkeit raus war, ging es ein paar Wochen darum, wer denn der nächste Trainer der Toronto Maple Leafs werden könnte. Da wurden einige gehandelt. Da war zum Beispiel der Name Peter Laviolette. Der ist woanders Head Coach geworden, wird in der nächsten Ausgabe oder in einer der nächsten News-Ausgaben dann auch ein Thema sein. Es wurde Patrick Ra genannt. Es wurde unter anderem auch Joe Pavelski genannt, der ja noch nie irgendwo Head Coach war, aber natürlich auch ein sehr erfolgreicher Spieler und noch nicht so lange her, dass er gespielt hat. Vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie bei Martin Saint-Louis, dass er jemand sein könnte. Es wurde auch der Name Bruce Cassidy erwähnt. Und tatsächlich war es so, nachdem die Vegas Golden Knights ja die Saison beendet hatten, Stanley Cup Finale war vorbei, hat Kelly McCrimmon, der General Manager der Vegas Golden Knights, gesagt, sie haben einer Mannschaft erlaubt, sich mit Bruce Cassidy zu unterhalten. Da gab es ja die Geschichte, dass die Vegas Golden Knights keine Freigabe erteilt haben, dass zum Beispiel die Oilers gerne mit ihm geredet hätten, dass wohl auch die Los Angeles Kings gerne mit Bruce Cassidy geredet hätten. Das wurde eben nicht erlaubt von den Vegas Golden Knights, weil Cassidy ja noch Vertrag hat bis Ende nächster Spielzeit. Und ja, es scheint wohl so zu sein, dass die Maple Leafs die Mannschaft waren, die da die Erlaubnis bekommen hat, mit Cassidy zu reden. Allerdings gibt es auch die Aussagen, dass die Maple Leafs dieses Recht gar nicht wahrgenommen haben. In der Pressekonferenz, wo der neue Coach vorgestellt wurde, hat Chaika da nicht wirklich was zu gesagt. Er hat sich dann eben auf seinen neuen Coach konzentriert und gesagt, dass der Beste, den wir auswählen konnten, war am besten geeignet. Und zu Bruce Cassidy, er wollte nicht zu jedem Kandidaten was sagen. Die Frage war aber nicht über jeden Kandidaten, sondern die Frage war über Bruce Cassidy. Und das hätte, glaube ich, sehr interessiert. Aber gut, in dem Fall, sage ich mal, als General Manager clever das Thema gewechselt an der Stelle. So, große Namen wurden gehandelt und auch da wird er so ein bisschen der Mund wässrig gemacht, den Fans. Wer kommt denn da jetzt? Wir haben ja Geld. Das war ja auch etwas, was ich erwähnt hatte, auch in der Kritik dann rund um die Maple Leafs, auch in der Folge, meine ich, die ich vorhin genannt habe, dass die Leafs ja sehr viel Geld um das Team herum ausgeben können. Also natürlich gibt es ein Salary Cap, aber alles andere hat ja keinen Deckel obendrauf. Und wenn du viel Geld hast als Franchise, dann kannst du das natürlich nutzen zu deinem Vorteil. Du kannst dir die besten Analysten holen, was das Spiel auf dem Eis betrifft. Du kannst dir die besten Analysten holen, was Verträge betrifft, Salary Cap, Lücken und Schlupflöcher. Du kannst dir die besten Spezialtrainer holen für Kondition, für Ernährung, Experten. Du kannst dir die besten Assistant Coaches, du kannst dir den besten General Manager holen und natürlich auch den besten Trainer. Und du kannst da richtig, richtig viel Geld ausgeben, weil da kein Limit ist und weil du dir damit natürlich einen Vorteil wirklich in dem Fall ganz klar erkaufen kannst. Und deswegen war schon die Erwartungshaltung, dass es eine große Lösung geben würde in Toronto, dass man da nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, einen No-Name oder vielleicht auch einen College-Trainer oder sowas rausziehen würde aus dem Hut. Ich hatte schon mir gedacht, dass Toronto da zumindest jemanden holt, der Erfahrung hat, der schon mal gecoacht hat in der NHL, vielleicht ein etwas anderer Typ als Berube. Man versucht ja immer so ein bisschen entgegenzuwirken. Der war jetzt relativ hart, auch unter dem Aspekt, dass ja Austin Matthews jetzt nur noch 2 Jahre Vertrag hat, vielleicht auch ein Coach, der für Matthews ganz gut geeignet ist. So, das ist sicherlich der Fall, denn die Toronto Maple Leafs, die haben sich einen Coach ausgesucht, der war schon mal Assistant Coach bei den Maple Leafs und da war Austin Matthews neu, Rookie, war sehr erfolgreich, auch da zum Beispiel mit dem Powerplay. Und zwar haben die Toronto Maple Leafs als neuen Cheftrainer Jim Hiller unter Vertrag genommen. Der war zuletzt bei den Los Angeles Kings Coach, war aber eben schon längere Zeit vorher auch bei den Toronto Maple Leafs aktiv, und zwar von 2015 bis 2019 unter Mike Babcock. Den Namen Babcock könnt ihr euch übrigens merken, wird auch ein Thema werden in den nächsten Sendungen. Und da hatten sie ein sehr, sehr gutes Powerplay. Das heißt also, er hat schon dafür gesorgt, dass Matthews, der auch im Powerplay gerne trifft, besser in Szene gesetzt wird, und es soll wohl so sein, dass Austin Matthews sehr diese Trainerverpflichtung unterstützt und dass er da begeistert war, auch ein Stück weit, und dass er eben gesagt hat, okay, das ist ein Coach, mit dem kann ich arbeiten. Jim Hiller ist auch kein Unbekannter in Deutschland, das sei auch an der Stelle noch erwähnt. Er hat als Spieler für die Star Bulls Rosenheim in der DEL gespielt und für die Berlin Capitals. Das war in den Jahren 96 bis 2001 tatsächlich unterwegs gewesen. Hat auch NHL gespielt, so ein paar Spiele für ein paar unterschiedliche Vereine. Die meisten, glaube ich, für die Los Angeles Kings, für die Rangers 2 Spiele und dann noch AHL und ja, ist dann eben rüber nach Deutschland, hat noch ein Jahr in Italien gespielt, das war so die aktive Spielerkarriere. Aber Jim Hiller, Coach bei den Los Angeles Kings, war auch Assistant Coach bei diversen anderen Teams in Detroit, bei den New York Islanders und von 2024 bis 2026, also von Februar 2024 bis März 2026 war er Cheftrainer bei den Los Angeles Kings. Die Kings haben die Playoffs erreicht unter ihm in den beiden Jahren, wo er auch dann bis in die Playoffs betreut hat. Sie haben beide Male verloren gegen die Edmonton Oilers. Jetzt ist das per se nicht unbedingt erstmal bemerkenswert, weil sie immer verloren haben in den letzten Jahren gegen die Edmonton Oilers und weil die Oilers natürlich auch ein gutes Team haben. Aber besonders schmerzte die Serie in 2025, wo sie tatsächlich 2-0 geführt haben, wo sie geführt haben in Spiel 3, wo er dann, ich glaube, beim Ausgleich eine Challenge nimmt, die total überflüssig war. Und dann ist es so, dass das Spiel verloren wird und dann verlieren sie am Ende auch die Serie. Und da haben viele gesagt, das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo er, wenn ich sagen, sein Team verloren hat, aber wo schon mal so die ersten Zweifel kamen im Management. Und dann hat man sich eben entsprechend später in dieser Saison dann von ihm getrennt. Jetzt muss man auch da sagen, es ist so eine ähnliche Situation wie beim General Manager. Es wird erstmal viel geredet und am Ende kommt ein Coach raus, der so ein bisschen enttäuschend ist. Vielleicht ist das aber auch aktuell eine Strategie der Toronto Maple Leafs, dass man sagt, wir äußern uns nicht so wirklich zu den Coaches und am Ende kommt vielleicht auch mal jemand raus, der nicht unbedingt vorher gehandelt wurde in den Medien. Vielleicht ist das auch so ein Stück weit ein Test intern, um zu gucken, ob man irgendwelche Maulwürfe hat, ob man irgendwo Löcher in den Informationswegen hat, wo dann immer wieder Neuigkeiten raussickern. Das kann ja auch eine Art und Weise sein. Es ist, finde ich, ein bisschen unglücklich, weil natürlich heutzutage die Fans und die Medien drumherum sehr stark darauf reagieren und natürlich in einem Medienstandort wie Toronto das nochmal mit einem höheren Faktor multipliziert werden kann. Denn wenn du da erst von großen Namen redest oder die großen Namen zumindest ins Spiel bringst und die Leafs selber haben jetzt nicht konkret Namen gesagt, aber es gab ja zum Beispiel die Aussage, dass sie, glaube ich, mit 50 Personen gesprochen haben und das deutet ja schon an, dass da eben nicht nur 0815 Trainer mit dabei waren, dann ist es schon so, dass vielleicht man eher hätte sagen müssen, okay, wir unterhalten uns mit Coaches, aber nicht so ganz mit diesen Zahlen rausrückt. Wie auch immer, sie haben die Entscheidung getroffen. Ich war sehr überrascht, auch da muss ich sagen, genauso wie beim General Manager. Nachdem ich mich jetzt so ein bisschen auch damit beschäftigt habe, auch ein bisschen Jim Hiller, ein bisschen geguckt habe, auch wie hat er spielen lassen, auch Aussagen gehört habe von ehemaligen Spielern, von auch Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, scheint es so zu sein. Also zum einen ist erstmal wichtig, er kann ganz gut mit Austin Matthews und anscheinend auch mit Nylander, also auch mit den Jungs, die schon vor ein paar Jahren da waren. Das ist schon mal nicht so die schlechteste Voraussetzung. Dann war es wohl so, dass er in Los Angeles gerne etwas anders gespielt hätte, es war aber nicht möglich. Mit den Spielern, die er hat, die waren ja eher defensiv stark, er hatte auch eher ältere Spieler teilweise, also ein Kopitar zum Beispiel ist ja jetzt nicht der jüngste gewesen. Das eben alles Punkte, die dann dazu führten, dass er dort eher unattraktives Eishockey gespielt hat. Er ist jemand, der auch sehr auf Analytics Wert legt, hat glaube ich auch eine Firma mitgearbeitet oder zumindest irgendwie eine Firma auch mitgegründet, was das Thema Analytics betrifft, also da auch auf einer Wellenlänge mit seinem neuen Vorgesetzten, auch das ist ja an der Stelle wichtig und vielleicht eben auch einen Weg, wie die Maple Leafs ein bisschen mehr rausholen können. Und natürlich muss ich auch sagen, dass Bruce Cassidy sehr reizvoll klang als Name und dass ich da auch erst dachte, naja, könnte gut passen, könnte auch jemand sein, der ihnen einfach nochmal eine andere Struktur gibt. Ich halte Cassidy auch für einen besseren Trainer als Berube. Nur, das ist eben auch etwas, was jetzt in den letzten Tagen auch dann bei anderen Podcasts in den USA gehört habe und in Kanada vor allem. Cassidy ist jemand, der eher zu einem fast fertigen Team passt. Also eine Mannschaft, wie zum Beispiel jetzt die Vegas Golden Knights, in dem Fall war es dann so, dass Tortorella quasi diese Rolle übernommen hat, aber Cassidy passt eher zu einer Mannschaft, die kurz davor ist, einen Titel zu gewinnen, wo du sagst, da fehlt jetzt so der letzte Schliff, das ist eine Mannschaft, die musst du mal jetzt einfach vernünftig coachen und dann kannst du mit denen auch einen Stanley Cup gewinnen. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel Dallas vielleicht. So, vielleicht wäre Cassidy der richtige Coach für die Dallas Stars, um sie dann eben zum Titel zu führen oder zumindest mal in Finale. Und deshalb war das jetzt auch für mich fast schon verständlich, dass man sagt, okay, die Maple Leafs sind gar nicht in der Situation. Natürlich waren sie im Vorjahr, also nicht in der abgelaufenen Saison, sondern davor haben sie die Division gewonnen, waren sehr gut platziert eigentlich, waren auch eine Mannschaft, die so zum erweiterten Titelkreis gehörte, aber vielleicht war das so ein bisschen mehr, als die Qualität eigentlich hergibt und jetzt das letzte Jahr war natürlich aufgrund von diversen Umständen, auch mit Verletzungen mit dabei, nicht so gut. Also da würde ich schon auch mit ein bisschen mehr Analyse dann sagen, dass Bruce Cassidy vielleicht nicht der passende Trainer gewesen wäre und dass Jim Hiller durchaus Potenzial hat. Nochmal, ich weiß, dass die Medien das anders verkauft haben vorher und dass dann natürlich die Erwartungshaltung sehr hoch ist und genauso wie beim General Manager ist die Fallhöhe auch entsprechend. Das heißt, sobald da irgendetwas nicht funktioniert, werden sie wie die Heuschrecken über Jim Hiller herfallen. Vielleicht auch ich, kommt drauf an, was dann da nicht funktioniert. Und es ist natürlich wieder ein extremes Risiko und ein Punkt, wo man sagen muss, vielleicht auch ein bisschen unverständlich diese ganzen Verpflichtungen, weil wir natürlich auch darüber reden, bei Keith Paley habe ich auch gesagt, der hat so viel zu tun mit den ganzen Clubs, die da in dem gesamten Firmenkomplex, nenne ich es jetzt mal, mit enthalten sind, dass er überhaupt nicht den Überblick über die Maple Leafs direkt haben kann, über Eishockey haben kann, er ist kein Eishockey-Experte. Und jetzt noch mit Chaker, jemanden, der ein paar Jahre weg war. Und dann kommen sie eben auf Jim Hiller. Natürlich wirkt das etwas komisch. Nur in den letzten Jahren haben wir immer wieder kritisiert, dass die Maple Leafs im Grunde wenig bis gar nichts gemacht haben. Und jetzt ist es so, sie haben den Mut, andere Wege zu gehen. Und da möchte ich jetzt erstmal davon absehen, das dann komplett zu zerpflücken, weil ich auch erst abwarten möchte, wie sich die ganze Situation entwickelt. Also erstmal, es sind andere Wege, vielleicht ist das ja etwas, was beleben kann, die Situation in Toronto und deswegen nicht unbedingt direkt etwas Schlechtes sein muss. So, also da erstmal das Ganze zum Thema Front Office. Die Verkündung, jetzt muss ich nochmal einmal kurz gucken, wann war die Verkündung, dass Jim Hiller der 41. Head Coach wird? Die war am 17. Juni. Oh, tatsächlich habe ich jetzt in der Timeline einen kleinen Fehler gemacht, da werde ich jetzt einmal quasi einen Tag zurückgehen müssen, aber das ist leider so, weil ich mir das in dem Fall dann nicht so chronologisch notiert hatte. Und zwar haben die Toronto Maple Leafs am 16. Juni einen Tausch durchgeführt. Und zwar haben sie Joseph Woll und Simon Benoit getauscht für Samuel Ersson und Emile André von den Philadelphia Flyers. Also im Prinzip ein Torhüter, nämlich Woll gegen Ersson und ein Verteidiger Benoit gegen André. Und ein Drittrundenpick geht auch noch von Philly zu den Toronto Maple Leafs. So, das Ganze ist interessant auch wieder, weil Joseph Woll ja eigentlich so mit zu den Torhütern gehörte, die ich so ein bisschen beim Stamm auch gesehen habe, der Toronto Maple Leafs. Also ich war da jetzt schon überrascht, dass sie auf der Torhüter-Position jetzt erstmal aktiv geworden sind. Das heißt aber auch, dass sie jetzt Anthony Stolarz haben und Dennis Hildeby. Stolarz ist mit 32 der erfahrenere von beiden, ist aber auch jemand, der auch öfter verletzungsanfällig ist. Und Woll ist mit 27 eher jünger gewesen, ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der die klassische Nummer 1 ist, aber ich dachte so, diese Combo Woll und Stolarz ist jetzt nicht so schlecht. So, jetzt verdient auch Woll nicht so viel Geld, dass man sagen musste, zwangsläufig, dass man ihn tauschen muss, dass man da irgendwie Salary Cap Space freischaufeln müsste. Also der war eigentlich noch ganz gut vorhanden bei den Toronto Maple Leafs. Und das war irgendwie so ein Trade, wo ich im Moment noch nicht so richtig den Sinn hinter verstehe. Natürlich kannst du jetzt sagen, du legst dich auf die beiden Torhüter fest. Aber zu diesem Zeitpunkt und dann für den Gegenwert, ich meine, Ersson ist jemand, der die letzten Jahre bei Philly furchtbar gespielt hat, einer der schlechtesten Torhüter in der NHL. Und jetzt wahrscheinlich nicht für die NHL vorgesehen, würde ich jetzt mal von ausgehen. Andre ist ein Verteidiger, der, ja, wenn es sehr gut läuft, sicherlich Potenzial hat, aber jetzt auch nicht jemand ist, wo du sagst, okay, der muss jetzt unbedingt geholt werden. Ich weiß gar nicht, ist der, nee, er hat noch Vertrag, hat er noch Vertrag? Wollen wir mal kurz einmal gucken. Muss ich mal einmal kurz hier in die Salary Cap Situation mit reinschauen, sich jetzt hier, nee, es ist Restricted Free Agent, okay, das heißt, du musst dem ja auch ein bisschen Geld geben, das heißt, ein bisschen was von der Einsparung geht raus. Simon Benoit, ja, okay, dass man den nicht mehr braucht, kann ich verstehen, dass man sagt, okay, man möchte da getrennte Wege gehen, aber ob das jetzt unbedingt ein Tauschgeschäft war, was sein musste, es gibt einen Drittrundenpick dazu, den kannst du irgendwann noch in einen anderen Trade mit reinschmeißen, ja, aber irgendwie komisches Tauschgeschäft. Also da würde ich eher sagen, bin ich ein bisschen skeptisch, was die Maple Leafs da gemacht haben. Aber das war nicht der einzige Trade. So, dann kam der Trainerwechsel am 17. oder beziehungsweise der neue Coach Jim Hiller und der bekommt gleich mal ein richtig dickes, fettes Präsent. Und zwar gab es einen Sign-and-Trade zwischen dem Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs. Darren Radish kommt nach Toronto, unterschreibt dort für 8 Jahre, Vertrag komme ich gleich zu, ein 5-Runden-Pick geht zum Tampa Bay Lightning, die haben zumindest für einen Spieler, der Unrestricted Free Agent ist, noch einen 5-Runden-Pick bekommen, also aus Sicht von Tampa, gut gemacht, Radish hätte dort nicht für das Geld unterschrieben, was sie ihm geboten haben, wahrscheinlich haben sie ihm auch nicht die Länge an Vertrag geboten, deswegen aus Sicht von Tampa Bay in Ordnung. Jetzt die Sicht von Toronto. Darren Radish bekommt einen 8-Jahres-Vertrag und er verdient in jedem dieser 8 Jahre 8,5 Millionen Dollar. Ein sehr langer Vertrag für einen 30-Jährigen, ein sehr hoch dotierter Vertrag für jemanden, der bis vor der letzten Spielzeit überhaupt nicht aufgefallen ist, was NHL-Statistiken und Leistungen betrifft. Seit 2021 ist Radish in der NHL, also auch ein Spätstarter. 25 war er, als er seine erste Spielzeit absolviert hat. Und die Punkte, die er in den ersten Jahren hat, also ersten beiden Jahre hat er nicht viel gespielt, nur 4 und 17 Partien. Da hatte er 0 und 3 Punkte. Dann in der Saison 23-24 82 Spiele, 33 Punkte. 24-25, 73 Spiele, 37 Punkte, also ich sag mal ungefähr im Rahmen, hat sich noch ein bisschen entwickelt von einem Jahr zum anderen, ist okay, vielleicht ein Spieler, der, wenn er 82 Partien macht, so zwischen 35 bis, sagen wir mal, wenn es gut läuft, 50 Punkte schaffen kann. Jetzt kommt aber die letzte Spielzeit und er hat in den beiden Jahren übrigens jeweils 6 Tore gemacht. Jetzt kommt die letzte Spielzeit, 25-26, 73 Spiele, 70 Punkte, davon 22 Tore. Er hatte, glaube ich, die drittmeisten, also sehr gut bei den Verteidigern. Ich glaube, die drittmeisten Tore waren es. Sehr, sehr gute Werte als Verteidiger und eine Explosion, was die Leistung betrifft. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was davon ist jetzt die Wahrheit? Ist die Wahrheit diese ersten Jahre und erst spät reingekommen, hatte also nicht die Qualität? Ist das eher der Spieler Darren Radish? Oder aber war er jemand, der sich erstmal dran gewöhnen musste an das Niveau in der NHL und hat jetzt gezeigt, yo, ich kann mitspielen, ich bin jemand fürs erste Verteidigerpaar, mit JJ Moser sehr, sehr lange zusammengespielt und ist im Powerplay extrem gut, einer der härtesten Schüsse der NHL, richtig guter Schlagschuss, auch etwas, was übrigens den Leafs helfen wird im Powerplay, also der Aspekt sehr, sehr gut, kann im Powerplay helfen, wenn wir jetzt schon drüber reden, Jim Hiller hat das Powerplay damals belebt und gut spielen lassen, jetzt kommt noch jemand dazu, der Schlagschüsse hat, der wesentlich besser da wahrscheinlich auch spielen kann als Morgan Rielly zum Beispiel, sehr, sehr gut für das Powerplay und sie haben einfach auch eine Lücke gefüllt, er ist Rechtsschütze, ein Rechtsverteidiger, das heißt auch da wieder richtig gut auch positioniert. Er ist jemand, der auch die Offensive mit einleiten kann, hat ja auch 48 Vorlagen gehabt, kann also auch die Stürmer mit einsetzen der Maple Leafs. Das wird ein großes Thema sein, dass sie versuchen oder dass sie besser rauskommen müssen aus der eigenen Zone, dass sie eben besser auch dort agieren müssen, dass sie in der Lage sind, vorne die Stürmer mit einzusetzen, saubere Zone-Exits, dass sie da gut rauskommen aus der eigenen Zone. Und dafür ist Darren Reddish okay. Auf der anderen Seite, er hat viel im Powerplay gescored. Er hat viel mit Nikita Kucherov auf dem Eis gestanden, der ja nun einer der besten Spieler überhaupt ist. Awards Show kommt ja noch. Und ja, was ist jetzt da auch wieder die Wahrheit? Hat er jetzt diese Punkte gemacht, weil er mit sehr guten Spielern zusammengespielt hat, oder hat er die Punkte gemacht, weil er selber sehr gut ist? Und das sind natürlich jetzt Fragen, die schwer zu beantworten sind. Das ist jetzt ein bisschen eine kleine Wette, die Maple Leafs da eingehen. Und mit 8,5 Millionen auf den ersten Blick ist das viel Geld. Aber wenn man jetzt wieder bedenkt, der Salary Cap wird ja weiter steigen. Aktuell haben die Maple Leafs, obwohl sie Reddish unter Vertrag genommen haben, noch knapp 19 Millionen an Salary Cap Space. Da sind noch ein paar Spieler, die sie unter Vertrag nehmen müssen. Zum Beispiel, wenn sie wollen, Nick Robertson, Matthias Marcelli ist noch mit dabei. Dann hatte ich eben erwähnt, Andre, Troy Stetcher wäre noch mit dabei. Sie bräuchten noch einen dritten Torwart. Also Ersson wäre jetzt aktuell derjenige. Wer weiß, ob er es dann wird. Aber sie müssen noch ein paar Spieler unter Vertrag nehmen. Nur, trotzdem finde ich auch da wieder, ja, es ist nicht unbedingt der shiny name, aber es ist aktuell in dieser Free-Agent-Klasse wahrscheinlich der beste offensive Verteidiger, der auf dem Markt war. 8,5 Millionen sind viel. Aktuell würde ich sagen, es ist nicht zu viel. Die 8 Jahre Länge, das ist nun etwas, wo man sagen muss, okay, ja, das ist schon ein sehr langer Zeitraum. Aber auch da, was interessiert dich das in 5, 6 Jahren? Erstmal, wer weiß, wer dann General Manager ist, aus Sicht von Chaika im Moment. Aber trotzdem auch dazu das Argument, da ist der Salary Cap wahrscheinlich noch weiter oben. Das heißt, die 8,5 Millionen nehmen noch weniger weg von dem Gehalt, was du zur Verfügung hast. Also auch das macht in meinen Augen Sinn. Übrigens eine Side Note, falls sich jemand wundert, warum denn jetzt ein 8-Jahres-Vertrag noch unterschrieben werden kann. Eigentlich gilt doch jetzt die Regel, dass 7 Jahre unterschrieben werden können, nur noch bei den eigenen Free Agents. Übrigens eigener Free Agent, also den Vertrag unterschreibt Reddish offiziell bei dem Tampa Bay Lightning und wird dann getauscht. Deswegen Sign and Trade, also er unterschreibt und wird direkt getauscht. Er unterschreibt mit der Bedingung, dass er getauscht wird. So ist es dann richtig. Bis zum 15. September dürfen Teams noch 8-Jahres-Verträge mit ihren eigenen Free Agents unterschreiben. Danach gilt erst die neue Regelung, das neue CBA. Ja, für Darren Reddish übrigens ist das natürlich ein absoluter Zahltag. 1 Jahr perfekt ausgesucht, um so eine Leistungsexplosion zu haben. Es ist der größte Zuwachs in einem Vertrag für jemanden in der NHL, der 30 Jahre oder älter ist. Also über 7,5 Millionen Dollar mehr an Jahresgehalt, was er dann verdient, und ihm sei es gegönnt. Wie gesagt, ich hoffe auch drauf, dass er eine ähnliche Leistung auch bei den Maple Leafs zeigen kann. Auch an der Stelle eben wieder, ja, es ist ein Risiko dabei, trotzdem für mich verständlich. Und auch da, natürlich ist Reddish nicht ein Shiny-Spieler, aber die Leafs haben kaum Assets, um irgendwas zu tauschen. Die Leafs haben nicht die Möglichkeit, irgendwie jemand anderen zu verpflichten, weil auch ansonsten auch nichts auf dem Markt ist. Und dann muss ich sagen, ist das für mich eine gute Verpflichtung. Er ist noch jemand, der auch, meine ich, aus der Gegend kommt. Wenn wir einmal kurz gucken. Er ist, glaube ich, in der Nähe auch geboren. Darren Reddish kommt aus Toronto, Ontario, Birthplace. Ja, also bitte. Ich dachte, er kommt aus der Nähe. Er kommt sogar direkt aus Toronto. Also Homecoming. Klar, er muss jetzt diese Leistung bestätigen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, wenn er 50 Punkte macht, ist vielleicht ein bisschen viel Geld. Wenn er irgendwo 60, 70 Punkte machen kann, mal wieder, super. Wenn er im Powerplay mit unterstützen kann, auch okay. Fragen natürlich, klar, hat J.J. Moser ihn so gut gemacht? Der hatte ja auch eine Leistungsexplosion. Lag es an Moser? Lag es an der Kombi, dass die perfekt zusammengepasst haben? Findet man jetzt den Partner bei den Maple Leafs für ihn? Alles Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Aber nochmal, so wie auch bei den anderen Entscheidungen, Kritik ist angebracht.
Verwunderung ist verständlich, aber in vielen Bereichen eben auch erstmal abwarten und schauen, was die Leafs da wirklich dann an schlechten Deals gemacht haben, an schlechten Verpflichtungen gemacht haben. Und vielleicht ist es ja auch so, dass Toronto ausnahmsweise mal, muss man ja sagen, in den letzten Jahren dann doch mal eine gute Entscheidung getroffen hat und vielleicht dann auch jetzt in der nächsten Saison wieder besser spielen kann. Wie gesagt, ein Titelkandidat, schwierig, nach dem, was da im letzten Jahr abgelaufen ist. Aber ich denke, es geht nach oben. Und natürlich auch da wieder der Punkt, wen verpflichten Sie jetzt am Freitag? Das vielleicht jetzt auch eine gute Gelegenheit, die Sendung langsam zu Ende zu bringen. Also, wen holen sich die Toronto Maple Leafs im NHL Draft 2026 an erster Stelle? Das wird eine Frage sein, die wird beantwortet in der Nacht von Freitag auf Samstag. Irgendwann kurz davor oder kurz danach kommt auch diese Ausgabe des Podcasts. Wie gesagt, es wird weitere geben zu den Neuigkeiten aus den letzten Monaten, die parallel zu den Playoffs dann in der NHL zu verkünden waren. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.